So, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, auch wenn noch längst nicht alle da sind, die heute unbedingt kommen wollten und auch jetzt nicht hören, was ich gerade gesagt habe, würde ich jetzt gerne anfangen wollen. Ich begrüße euch zum dritten Tag der diesjährigen Hauptfeindkonferenz. Und wir beginnen jetzt mit einem Podium. Das heißt, erstmal möchte ich mich bei Claudia nochmal bedanken für die zweitenmaligen jungen Welten heute. Danke. Wir haben jetzt ein Podium mit dem Thema, also wir beginnen jetzt um 10 eigentlich und das wir schließen um 13 Uhr und machen nach den Referenten etwa eine Viertelstunde Pause. Ein Podium zum Thema kontroverse Stellungnahmen zum Russland- und Ukraine-Krieg. Russland-Ukraine-Krieg. Referenten sind von hier nach hier. Hans Bauer, GRH. Reinhard Lauterbach, freier Osteuropa-Korrespondent, unter anderem für die Junge Welt, studierter Historiker und Slawist und Stiller als Unterstützer der K.O. Wir verfahren so, dass jetzt wir drei Referate hören können von ungefähr, ich sage jetzt mal über den Daumen, 20 Minuten Dauer. Dass ausgerechnet ich jetzt auf die Zeit gucken soll, ist ein bisschen witzig, aber so, also ich gucke nicht auf die Minute, also so ungefähr, dann würden wir eine Pause von 15 Minuten machen und danach seid ihr dran mit Fragen. Erstrederecht haben wir ja schon gesagt, ist klar, also wer sich als erster meldet, kommt auf eine gesonderte Liste, wer sich zum zweiten Mal meldet, muss auf die oder dritten und vierten Mal, muss auf die Leute warten, die sich zum ersten Mal gemeldet haben, das entspannt etwas die Diskussion und führt auch dazu, dass die Vielredner nicht so viel und die Wenigredner etwas mehr reden können. Die Referenten haben jeweils Möglichkeiten, auf Fragen zu reagieren und sollten mich notfalls am Ärmel zupfen oder so, dass ich mitkriege, wenn sie was sagen wollen. Ja, nee, nicht während der Vorträge, sondern selbstverständlich in der Diskussion. So, dann würde ich jetzt gerne anfangen. Und ich gebe als erstes Hans Bauer von der GRH das Wort.
Dankeschön. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, kein Ruck, sondern ein Riss geht durch das Land. Die ohnehin existierende Spaltung in einer kapitalistischen Gesellschaft erfährt angesichts des Ukraine-Krieges eine weitere Zuspitzung. Das trifft nicht nur, aber ich denke besonders auf Deutschland zu. Die Spaltung ist meines Erachtens in dreierlei Hinsicht aufgrund der deutschen Innen- und Außenpolitik bedeutsam. Der Riss durch die Gesellschaft geht zwischen Zustimmung und Ablehnung dieser Politik. Das bezieht sich auf die Unterstützung des Krieges mit Waffen, Ausbildung, Ausrüstung, auf den Wirtschaftskrieg mit Sanktionen, auf die Feindschaft, vor allen Dingen gegen Russland. Zweitens, zwischen Ost und West. Ein größerer Teil Ostdeutschlands verurteilt die russlandfeindliche Politik der Regierung. Eine Vielzahl oder vielleicht auch Mehrzahl Westdeutscher unterstützt den, in Anführungsstriche, kollektiven Westen. Und drittens geht ein Spalt durch die Friedensbewegung, auch durch die Linke, ja, einschließlich der kommunistischen, Teilen der kommunistischen Bewegung mit unterschiedlichen Positionen. Ich denke, die Umfragewerte, brauche ich jetzt hier nicht einzugehen, sind für alle Seiten, für Befürworter und Gegner dieser Politik derart bedeutsam, dass man ohne Übertreibung sagen kann, es ist eine tiefe Spaltung. Für mich erschreckend, wie ein großer Teil der Bevölkerung der deutschen Kriegspolitik willig folgt. 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr und Erhöhung der Rüstungsausgaben zugleich erhebliche eigene Nachteile des Lebensstandards. Bewusste Klimapolitik zur Eindämmung möglicher Katastrophen, aber teure und klimaschädliche Importe aus Übersee und arabischen Staaten. Das und viel mehr wird alles in Kauf genommen. in Kauf genommen, ja sogar unterstützt. Mit Argumenten, man müsse sich und muss sich von Russland und China unabhängig machen. Wobei es zunächst um Russland geht, dem ja der Krieg erklärt wurde. De facto, Deutschland befindet sich im Krieg und de jure, ich erinnere an Baerbocks Äußerung. Also offenbar, liebe Freunde, war die langjährige Propaganda gegen den alten und den neuen Feind Russland erfolgreich, zumindest bis jetzt. Die Frage nach Ursachen, Hintergründen, Interessen und Anlässen der militärischen Auseinandersetzung ist für viele Menschen kein Thema. Der politischen Vorgabe, der 24. Februar 2022 sei der Beginn eines brutalen Angriffskrieges, so ja immer wieder Holt und Baerbock und anderen Politikern, sei der Beginn eines brutalen Angriffskrieges gewesen. Dieser Vorgabe wird willig gefolgt. Die Vorgeschichte ausgeblendet, dafür werden Nachteile in Kauf genommen. Ja, das eigene Land ruiniert. Und die Gefahr einer weiteren Eskalation bis zur Gefahr eines Weltbrandes auch einkalkuliert. Staatsmeinung wird zur Staatsräson erhoben. Nachdenken nicht erwünscht. Andere Meinung verboten. Bei der Gefahr, Nachteile zu erleiden. Beruflich, wirtschaftlich, ja schlimmstenfalls, wie wir es ja inzwischen kennen, auch in über 100 Verfahren inzwischen, bei Gefahr strafrechtlich verfolgt zu werden, bis zur Androhung Geldstrafe, Gefängnisstrafen. Ich denke gerade in diesen Tagen anlässlich des 175. Jahrestages der Deutschen Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche wird ein Hohelied auf die bundesdeutsche Demokratie gesungen. Seit 1949 sei endlich das realisiert worden, natürlich im deutschen Musterland BRD, wofür 1848 die Revolutionäre gekämpft haben. Was für eine Heuchelei, was für eine Geschichtsfälschung. Die BRD, das große demokratische Land, Musterland für die ganze Welt. Wo nur eine Meinung gilt, kann es keine Freiheit geben. So sinngemäß hat das vor wenigen Tagen im Deutschlandfunk Wolfgang Schäuble gesagt. Gilt das für den Russland-Ukraine-Krieg nicht? Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach gefordert, mehr Diskussion ist ein Element der Demokratie. Gilt das heute nicht für die aktuelle Situation? Wir stimmen sicher alle überein und da wird auch niemand widersprechen. Meinungen können sich nur in einer Debatte herausbilden. Und natürlich auch festigen. Unterschiedliche. Durch Pro und Contra. Das setzt aber vor allem voraus Kenntnis unterschiedlicher Auffassungen, Fakten und Tatsachen. Das übersetzt heißt es fürs Grundgesetz, das bedeutet neben Meinungsfreiheit, Informations- und Pressefreiheit. Ich sag mal, beides existierte in Deutschland ohnehin nur sehr begrenzt, aber in Bezug auf diese Situation schon gleich gar nicht. Aber nur ein aufgeklärter Mensch kann auch sachkundig urteilen, kann entscheiden. Also nicht Meinungsfreiheit, sondern Meinungsdiktatur ist hierzulande heute Realität. Und nur so, liebe Genossinnen und Genossen, ist für mich erklärbar, dass ein großer Teil der Bevölkerung dieser Politik folgt. Aus Unkenntnis, aus Einschüchterung, aus Angst vor Nachteilen, aus Irreführung und aus welchen Gründen auch immer noch. Meines Erachtens spielt für die Einschätzung des Charakters dieses Krieges eine Vielzahl von Prozessen, Entwicklungen, Einflüssen, Momenten eine Rolle. Die Erklärung ist, das Wort fiel gestern schon mehrfach, natürlich nur mit dialektischer Methode zu lösen. Ursache und Wirkung aufdecken. Interessen, Wechselwirkungen, Absichten bloßlegen. Also das Herausgreifen und die Betonung eines einzelnen Moments für die Einschätzung dieses Krieges und einer eigenen Position dazu ist untauglich. Ich denke auch, es wird einer, ich denke nicht nur, davon bin ich überzeugt, einer marxistischen Analyse schon gar nicht gerecht. Ich klammere hier mal aus, weil am Anfang der meisten Diskussion Stellungnahmen zum Krieg etwas steht, was ich eben nicht bediene und nicht bedienen möchte. Das ist, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, für die Beurteilung des Krieges sei allein eine Völkerrechtsnorm entscheidend. Dieses Ritual wird von vielen, auch vielen, die in vielen unseren Argumenten folgen, als erstes genannt, gewissermaßen als eine Art Selbstschutz. Zweitens, der 24. Februar war, ja, ich sag mal, die Fortsetzung, eine neue Phase eines Krieges, der bereits mindestens seit 2014 tobt. Und drittens, die Diskussion über diese Frage wird eine Diskussion erfordern über Selbstverteidigung und Beistand, über Angriffskrieg, also unterschiedliche Auffassungen, viel tiefer gehen, als wir das hier jetzt können. Ich weiß, es gibt da unterschiedliche Auffassungen, aber allein diese Frage ist für mich nicht die entscheidende, wie man sie auch beantwortet. Ich möchte hier vielmehr auf drei Momente eingehen, die mir unter anderem für die Bewertung dieses Krieges und auch für meine Stellungnahme bedeutsam erscheinen. Drei Momente, die zum Teil vergessen wurden oder werden, bewusst oder unbewusst, die nicht erwähnt werden oder die gering geschätzt werden. Über einen Moment werde ich nur kurz hinweisen, weil wir gestern kräftig darüber diskutiert haben. Das erste Moment, fast gar nicht erwähnt, weitgehend ausgeklammert bleibt die historische Dimension. Ich meine hier die Geschichte Russlands und der Sowjetunion. Nur Stichworte, die Vernichtung von 27 Millionen Menschen, aber Millionen weiteren Opfern und die bis dahin beispiellose Zerstörung eines Landes nach dem Motto der verbrannten Erde durch deutsche Faschisten und Kollaborateure, auch wie unter anderem Bandera in der Ukraine. Diese Geschichte hat bei den Völkern der Sowjetunion ein tiefes Trauma hinterlassen. Ich meine, nur derjenige kann das annähernd nachempfinden, der zur russischen Geschichte und Kultur eine Beziehung hat. Der das Denken und Fühlen dieses Volkes, ich nenne es mal, ist materiell schwer fassbar, aber ja, die russische Seele kennt. Der aus geschichtlichen Erfahrungen bis zurück ins 19. Jahrhundert die Sorge um die Existenz, um die Sicherheit des Landes versteht. Natürlich sind das besonders die Wunden infolge des faschistischen Überfalls. Dort liegen die tiefen historischen Wurzeln. Wieder freigelegt durch westliche Politik nach 1990. NATO-Osterweiterung, Einkreisung Russlands, Hetze und Hass gegen das Land, besonders auch in und durch Deutschland, Sanktionen, Verfolgung russischer Bürger, das Aufleben faschistischer Kräfte in der Ukraine und anderes mehr. Das hat alte Erfahrungen und Erinnerungen ja wieder aufleben lassen. Ist es aus meiner Sicht anders zu erklären, wenn Putin noch einen Tag vor der Militäroperation am 23. Februar 2022 in einer Rede unter Bezug auf den faschistischen Überfall 1941 betonte, Zitat, worauf noch warten? Ein zweites Mal werden wir diesen Fehler nicht begehen. Wir dürfen es nicht tun. Bezieht sich auf das Abwarten. Liebe Freunde, ich frage mich, wie viele westdeutsche Bürger haben für Russland und seine Geschichte überhaupt Verständnis? Ich bin noch bei der Spaltung. Haben überhaupt Verständnis? Woher auch? Ich meine, eine solche Bildung und Erziehung war für bundesdeutsche Politik nie ein Thema. Eine echte Versöhnung mit Russland spielte kaum eine Rolle. Die BRD war nicht Nachfolgestaat Hitler-Deutschlands, die BRD war Fortsetzung des Deutschen Reichs. Nahtlos war der Übergang vom Faschismus zur Forderung nach Befreiung der Ostgebiete vom bösen Bolschewismus. Es betraf nicht nur die unmittelbaren Ostgebiete, aber betraf auch Russland, Sowjetunion. Ich denke, zeitweise relativ friedliche Zeiten und wenige besonnene Politiker ändern am Wesen dieser Politik und an den Absichten und Zielen nichts. Der deutsche Imperialismus strebt aus nachvollziehbaren Gründen seit Jahrhunderten nach Osten. Dementsprechend auch die Einflussnahme auf das Volk. Massenmanipulation. Es war und ist also noch fruchtbarer Boden, auf den die heutige russlandfeindliche Politik fällt. Anders im Osten Deutschlands. Dort existiert ein völlig anderes Verständnis von der Roten Armee als Befreier, was über 40 Jahre entstanden ist. Zumindest bei der Mehrheit der Bevölkerung. Ein großer Teil hat in der Sowjetunion gearbeitet. Ich denke an die Drassen. Und ist dort ausgebildet worden, an Akademien, Hochschulen und dergleichen mehr. Hat beruflich mit ihnen zu tun. Hat ein tiefes Verhältnis zu den Völkern der Sowjetunion, insbesondere auch zum russischen Volk, entwickelt. Und viele Menschen im Osten haben nach 1990 durch westdeutsche Politik erfahren, was sie einmal hatten. Gemeinsam mit Russland. Und was sie verloren haben. Vor allem aber mit dem Untergang der Sowjetunion und der DDR. Nicht zu unterschätzen ist hierbei schließlich die historische Verantwortung für die Verbrechen in der Sowjetunion, die in der DDR und der BRD völlig unterschiedlich vermittelt und verinnerlicht wurden. Ja, für Ostdeutschland ist das Staatsdoktrin gewesen, bei allen Problemen, bei allen auch Widersprüchen. Aber es war Staatsdoktrin, die für die meisten der Bürger Herzensbedürfnis geworden ist. Ein zweites Moment. Wir haben gestern darüber kräftig diskutiert, aber ein paar Bemerkungen möchte ich doch dazu machen, weil es mir in diesem Zusammenhang für die Einschätzung wichtig ist. Was auch vernachlässigt wird. Ich denke, es bedarf nicht viel Scharfsinnigkeit, dass die USA hier einen Stellvertreterkrieg gegen Russland führen. Deutschland und Europa dienen hier als Gehilfen. Viele Menschen, ja, man muss sagen, von links bis zur AfD, Sozialdemokraten auch, fordern mehr Souveränität von Deutschland, eigenständige Politik, die eigenen Interessen zu verfolgen, nicht ein Vasallenstaat der USA zu sein. Ja, Deutschland folgt fast blindlings den USA, strebt im Schatten der USA oder mit Hilfe der USA, ja, eine besondere Rolle in der Welt zu spielen, in der NATO und nach Führung in der EU. Also eine Forderung nach Eigenständigkeit Deutschlands ist schon berechtigt. Und in diesem Zusammenhang finde ich auch die Forderung Austritt aus NATO, NATO raus aus Deutschland. Da erinnere ich nur daran, eben an die Rammstein-Büchel, erinnere an die über 35.000 oder noch mehr USA-Soldaten. Darauf hat ja der deutsche Imperialismus nur einen gewissen Einfluss, wo sich Deutschland, ich sag mal, auch in gewisser Weise verkauft hat. Also an viele andere Stützpunkte, die gar nicht so bekannt sind. Aber es ist berechtigt, es besteht die Gefahr, dass sozusagen mit dieser Forderung der deutsche Imperialismus unterschätzt wird. Der deutsche Imperialismus bleibt trotzdem, und da stimme ich auch dem zu, was gesagt wurde, unser Hauptfeind. Er hat unverändert eigene Interessen, Aggression und Aggressivität bleibt nicht nur in der Tendenz, sondern mehr oder weniger auch ständig eine Gefahr. Also das Thema der Konferenz behält, und ich denke noch für lange Zeit, voll seine Berechtigung. Ich meine aber, und da hatte ich ja gestern das mal kurz auch in der Diskussion angesprochen, ich meine aber, der Hauptfeind in Deutschland muss noch viel deutlicher benannt werden. Auch der Hauptfeind, ohne hier irgendwelche Abstriche machen zu wollen, aber der Hauptfeind ist differenziert auch zu sehen. Und gerade in diesem Konflikt differenzierter zu sehen. Die unterschiedlichen Kapitalfraktionen. Wie ist zu differenzieren? Ja, bis zu welchem Grade muss welche Fraktion bekämpft werden? Eine andere Fraktion, ich will nicht vom Bündnis sprechen, aber eine andere Fraktion ist uns wichtig, die sozusagen auch Forderungen unterstützt, die wir erheben. Ein drittes Moment, was mir wichtig ist. Meines Erachtens gilt es viel konsequenter, ein Argument zur Debatte linker Politik zu machen. Es handele sich um zwei imperialistische Staaten und deshalb sei der Konflikt für Kommunisten unbedeutend. Das zieht sich ja auch gerade durch die Linke und auch kommunistische Bewegung teilweise. Konferenzen, die stattfanden, dort tauchte, wurde dieses Argument immer wieder genannt. Ich will hier die Diskussion nicht aufbauen, ist mir auch in dem Zusammenhang unbedeutend, ist Russland noch imperialistisch wie oder schon imperialistisch wie imperialistisch. Das ist hier eigentlich nicht das Entscheidende. Aber ich denke, selbst wenn ich davon ausgehe, imperialistische Staaten, es kann für Kommunisten keinen Konflikt geben, dessen Charakter nicht marxistisch bestimmt werden muss. Konkret historische Analyse in jedem Konflikt. Und ich denke besonders ein Konflikt, der hier mitten in Europa stattfindet. Also konkret historisch heißt die Forderung. Denn daraus ergeben sich konkrete Entscheidungen auch für die praktische Politik. Im Falle des aktuellen Krieges geht es doch darum, in welcher Welt wollen wir leben? Soll der US-amerikanische Anspruch, sollen die Werte des kollektiven Westens unsere Werte sein und unser Leben bestimmen? Soll die Welt unter der, ich nenne es mal auch, Autokratie der USA stehen? Über 800 Stützpunkte in der Welt, beliebige Kriege, Geheimdienste, die so wirken, dass Regierungen abgesetzt werden, neue eingesetzt werden, gnadenlose Ausbeutung nach dem Motto Amerika Fürst, Rassenhass, Drogenprobleme. Wollen wir also eine solche Welt haben? Das ist uns natürlich nicht egal. Also wollen wir eine monopolare oder unipolare Welt? Ich halte das für eine sehr, sehr wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Und wollen wir uns einer Diktaturunterordnung, die sich in der jüngeren Geschichte durch seine Verbrechen längst disqualifiziert hat. Aber wir müssen auch darüber sprechen, welche Vorteile hat eine multipolare Welt für den Befreiungskampf der Menschheit insgesamt. Also ich denke hier eine ganze Reihe von Fragen, die aber durchaus wichtig sind bei der Beurteilung des Krieges und auch für meine Stellungnahme. Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin überzeugt, dieser Konflikt ist Teil eines historischen Prozesses, in dem der Imperialismus seine seit Jahrzehnten unangefochtene Weltstellung verlieren wird. Und ich halte es mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, der nach seiner Russlandreise bei seiner Verabschiedung zu Putin sagte, es kommt zu Veränderungen, die es seit 100 Jahren nicht gegeben hat. Und diesen Wandel treiben wir gemeinsam voran. Danke.
Ja, Hans, schönen Dank. Wenn es recht ist, gebe ich gleich weiter an Reinhard.
Ja, Entschuldigung. So, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, ich werde doch in einigen Punkten etwas andere Akzente setzen. Insbesondere fange ich mal an mit einer kleinen Exegese des hier mottogebenden Zitats von Karl Liebknecht. Der Hauptfeind steht im eigenen Land. Ich habe mir mal den Kontext angeschaut. Das Flugblatt von 1915, in dem er diese These formuliert hat, kann man im Internet unter Marxists.org finden, keine Schwierigkeit. Das Erste, was dann auffällt, ist eine rein formale Sache. Das sind fünf oder sechs eng bedruckte Druckseiten. Ja, das hat er damals einem proletarischen Publikum zugemutet an Textverständnis und Leseverständnis. Das ist schon sehr erstaunlich. Heute würde sich wahrscheinlich niemand mehr trauen, eine so lange Analyse als Flugblatt auf einer Demonstration zu verteilen. Aber das nur als Randbemerkung vorneweg. Das Entscheidende ist, das Zitat von Liebknecht entstand, oder das Flugblatt von Liebknecht entstand im Kontext des von den Mittelmächten des Ersten Weltkriegs, also Deutschland und Österreich, nicht erwarteten Kriegseintritts Italiens auf der Seite ihrer Gegner. Und in dieser Situation hat Liebknecht einerseits gesagt, an der Barbarei der italienischen Kriegsziele und an der Barbarei der italienischen Bourgeoisie ist überhaupt nichts zu rütteln. Aber die machen nur nach, was ihnen die Deutschen und die Österreicher vorgemacht haben. Wenn er also gesagt hat, der Hauptfeind steht im eigenen Land, dann heißt das nicht, dass der Feind der eigenen herrschenden Klasse unbedingt der eigene Freund oder unbedingt der eigene Verbündete sein muss, weil er eben auch eigene imperiale oder Großmachtziele verfolgt, die nicht zwangsläufig diejenigen der, ja, Liebknecht hatte gesagt, das kämpfende Proletariat sind. Wir können das potenzielle revolutionäre Subjekt heute vielleicht auch anders bestimmen. Das will ich jetzt hier gar nicht zum Thema machen. Es fällt aber schon auf, dass der Bezug auf den Antifaschismus, der in den frühen Stellungnahmen Putins zu Beginn des Krieges noch halbwegs präsent war, inzwischen eigentlich kaum noch vorkommt. Inzwischen gibt es auf der russischen Seite an Kriegsbegründungen drei Argumente. Das erste ist, ethnische Russen schützen vor ukrainischen Angriffen, insbesondere auf die Städte des Donbass. Die Frage ist das ein Ziel, das die deutsche Linke zu ihrem eigenen erklären muss? Natürlich ist es furchtbar, wenn die Leute da in ihren Schulen, Kindergärten und Einkaufspassagen beschossen werden. Aber mit der Kritik hieran hat Russland etwas seine Unschuld verloren, weil seine Raketen bekanntlich auch in alle möglichen Einkaufspassagen, Kindergärten und so weiter einschlagen. Das heißt, wenn Russland dieses Argument mit solcher Vehemenz vorträgt, dann zeigt von dem einen Finger, der in Richtung Kiew weist, drei andere auf es selbst zurück. Das zweite Argument ist, historische russische Territorien zurückerobern. Das ist nun eine Geschichte, die uns als Marxisten in Westeuropa völlig egal sein kann, meiner Ansicht nach. Denn mit historischen Ansprüchen kann man im Zweifelsfall alles begründen. Ja? Auch, dass Norditalien und die Toskana zum Deutschen Reich gehören müssten, weil sie unter Karl dem Großen mal in Abhängigkeit vom Frankenreich waren. Von Elsass-Lothringen und so weiter will ich gar nicht reden. Also das ist ein Element des politmoralischen Überbaus, das gezielt ist auf einen Nationalismus, der bereits vorhanden ist, und zwar einen Nationalismus, der sich auch imperial formuliert. Imperial in dem Sinne, dass er nicht behauptet, na gut, also die Leute in der Südukraine oder in dem, was in Russland heute Neurussland genannt wird, die sollen ihre kulturelle Identität bewahren, die sollen ihre Sprache sprechen, alles in Ordnung. Aber welche Fahne dann letzten Endes über Melitopol weht, kann einem als Marxist ziemlich egal sein, meiner Ansicht nach. Da toben sich Großmachtfantasien aus, mit denen wir, wie ich überzeugt bin, nichts anfangen können und mit denen wir uns auch nicht unbedingt gemein machen sollen. Der dritte Punkt der russischen Kriegsbegründung ist relativ früh, auch schon am ersten oder zweiten Tag, zunächst von Sergei Lavrov formuliert worden. Es handelt sich nämlich um einen Krieg für eine neue Weltordnung. Ich habe damals, als ich das gelesen habe und noch im Bann der antifaschistischen Rhetorik Putins stand und diese Zitate, die auch Hans Bauer schon genannt hat, uns darf der Fehler von 1941 nicht mehr kein zweites Mal passieren, dass wir unvorbereitet angegriffen werden. Ich habe damals, als ich das zum ersten Mal gehört habe, gedacht, hoppla, der hat sich ja viel vorgenommen. Und auch da ist die Frage, worauf richtet sich diese Forderung nach einer neuen Weltordnung? Und wie kommen die Völker Russlands oder generell die Völker der Welt darin vor? Das ist meiner Ansicht nach eine Frage, die zumindest ambivalent zu beurteilen ist. Denn Russland strebt zweifellos mit dem sich anhängen, mehr ist es ja in der Sache nicht, an den Aufstieg Chinas und die dadurch sich vollziehende Herstellung einer multipolaren Weltordnung eben an, auch selbst als politisches Subjekt wieder stärker vorzukommen, Berücksichtigung zu finden mit seinen Interessen. Die Frage, die man an eine solche multipolare Weltordnung meiner Ansicht nach in erster Linie stellen muss, ist die, ob sie für die Völker stabiler, friedlicher, mehr wohlstandsermöglichend ist, so wie die Chinesen das in ihren Zielvorstellungen öffentlich erklären. Und da möchte ich ein Aber an das Ja einsetzen. Für sich genommen ist eine multipolare Weltordnung nach meiner Überzeugung und meiner Kenntnis der Geschichte weder besser noch schlechter als eine andere. Wir hatten vor dem Ersten Weltkrieg eine multipolare Weltordnung aus 4 oder 5 imperialistischen Staaten, die sich dann gegenseitig in den Krieg getrieben haben unter maßgeblicher Initiative der deutschen Seite, die gedacht hat oder befürchtet hat, sie könne 2 Jahre später schlechtere Chancen haben, die Auseinandersetzung mit Russland und England zu gewinnen. Aber aus Multipolarität folgt daraus zunächst einmal wenig, solange nicht die gute alte, altmodische Klassenfrage nach dem Charakter der Verhältnisse der konkurrierenden mehreren Pole gestellt und beantwortet ist. Und diese Frage ist zumindest für Russland als das einzige Land unter denen, die hier Ansprüche erheben, wo ich mich ein bisschen besser auskenne, zumindest nicht ausgemacht. Das Land würde ich einschätzen als einen nachholenden Kapitalismus, der versucht, mit einer nach wie vor nicht aus der Rohstoffabhängigkeit gelösten Volkswirtschaft seinen Platz an der ökonomischen Sonne des Weltmarkts und an der politischen Sonne der Mitbestimmung über die Weltgeschichte zu arbeiten. Dies alles vorweggesagt, ändert das überhaupt nichts daran, dass dieser Krieg einer ist, der in der Westen Russland hineinprovoziert hat. Hineinprovoziert nicht nur dadurch, dass der Westen seit 1991 das selbstverständliche Recht auf sich genommen hat, entgegen verschiedensten Zusicherungen, für die Gorbatschow zu blöd oder zu naiv war, sie sich schriftlich geben zu lassen, seine Einfluss- und Herrschaftssphäre bis vor die Tore von St. Petersburg auszudehnen, einer Weltordnung, in der der Westen die schlechten Beispiele vorgegeben hat, zum Beispiel im Krieg gegen Jugoslawien 1999, vorbei an der UNO-Charta. Schlechte Beispiele, an denen sich aber Russland jetzt seinerseits ein Beispiel nimmt, so nach dem Motto, okay, wenn ihr international herumrandalieren dürft, dann dürfen wir das auch. Das ist eine Position, die immer wieder in Zwischentönen russischer Statements herauskommt, nach dem Motto, was regt ihr euch eigentlich so auf? Es ist übrigens ein Grund auch, warum dieser Krieg auf russischer Seite nach wie vor spezielle Militäroperation heißt. Da wird ein verbaler Tribut an die UNO-Satzung gezogen, die den Angriffskrieg verbietet, aber eben nicht die spezielle, die militärische Spezialoperation. Da will sich Russland darstellen, als hätte die UNO-Satzung und deren Verbot eines Angriffskrieges mit Russland nichts zu tun. Das ist eine zumindest, würde ich mal sagen, zweischneidige Behauptung. Dass der Westen Russland in diesen Krieg hineinprovoziert hat, in dem Sinne, dass er es zu einem gewissen Zeitpunkt eben auch wissen wollte, zeigte sich einerseits seit Anfang 2014, als der Westen den Staatsstreich in Kiew finanziell und politisch unterstützt hat, Zugeständnisse vom damaligen ukrainischen Präsidenten Janukowitsch erpresst hat, die drei Tage später nichts mehr wert waren, und wo er bereits damals den Wirtschaftskrieg gegen Russland eröffnet hat durch die Sanktionen und begonnen hat, die Ukraine militärisch aufzurüsten. Das ist auch jetzt nicht meine weitreichende Behauptung. Das können wir bei Angela Merkel nachlesen, die das im vergangenen Dezember gegenüber der Zeit ganz offen gesagt hat. Die Minsker Vereinbarungen seien ein Trick gewesen, um der Ukraine Zeit zu schaffen, sich auf den nächsten Waffengang vorzubereiten. Das heißt, dass dieser Waffengang unausweichlich sein würde, wird auch Frau Merkel bereits damals bereits bekannt gewesen sein. Da können wir auf das nächste Interview mit der Zeit warten, vielleicht räumt sie das dann auch ein. Dass der Westen Kiew ermutigt hat, seine eigene Wiederbewaffnung zu betreiben, sieht man daran, dass er es eben 8 Jahre lang nicht gehindert hat, den Krieg gegen die Zivilbevölkerung des Donbass zu führen, dem nach UNO-Schätzungen 14.000 Menschen dort Zivilisten zum Opfer gefallen sind. Es ist aber auch in der unmittelbaren Vorbereitung dieses Krieges deutlich geworden. Die schönsten Indizien für steile Behauptungen sind ja manchmal die, die nebenher abfallen. Ich berufe mich an dieser Stelle auf Dinge, auf die Seymour Hersh in seiner Nord Stream-Recherche hingewiesen hat. Er schreibt dort nämlich, die amerikanische Administration habe seit dem Frühjahr 2021 Informationen von Seiten ihrer Agenten in Moskau gehabt, dass Putin auf einen militärischen Schlagabtausch in der Ukraine zusteuere. Und in diesem Kontext habe sich Biden Sorgen gemacht, dass die Bundesrepublik, solange sie noch billiges russisches Gas über Nord Stream erhalte, womöglich unwillig sein würde, die Ukraine politisch, wirtschaftlich und militärisch zu unterstützen. Das Letzte ist dabei das Wichtigste. Es sagt nämlich aus, dass die Biden-Administration bereits ein halbes Jahr, bevor der Krieg begonnen hat in der Ukraine, absah, dass es einen geben würde. Unterstellt jetzt mal, Sie haben wirklich jemanden unter Putins Schreibtisch sitzen gehabt, der Ihnen das gesteckt hat. Und was haben Sie in dieser Situation getan, um diesen Krieg zu verhindern? Nichts. Sie haben im Gegenteil die Eskalation laufen lassen. Im Dezember 21 kam Russland mit einem letztmaligen Verhandlungsangebot an die NATO herüber. Inhalt dieses Angebots war, die Ukraine bleibt neutral und wird in Ruhe gelassen. Und die NATO verzichtet darauf, ehemalige Sowjetrepubliken aufzunehmen. Kann man sagen, das war wahrscheinlich insofern nicht ernst gemeint, als ja die ehemaligen Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen zu dem Zeitpunkt schon in der NATO waren. Aber das wäre wahrscheinlich die Verhandlungsmasse gewesen, wenn es denn zu Verhandlungen gekommen wäre. Ist es aber nicht. Die Reaktion des kollektiven Westens auf dieses russische Angebot, sich zusammenzusetzen und nicht nur die Neutralität der Ukraine auszuhandeln, sondern auch die Rüstungskontrolle in Europa, wo die USA aus einem Vertrag nach dem anderen ausgestiegen waren seit Anfang dieses Jahrhunderts, wieder zu retablieren. All diese Ansinnen, mit denen ein Krieg hätte vermieden werden können, um den Preis, dass die NATO ihre Expansion auf Stopp stellt. Diese Verhandlungen hat es nie gegeben. Die NATO hat gesagt, sie ist ja selber gar kein Subjekt der Verhandlungen. Sie hat 30 Mitgliedstaaten. Und sie wusste natürlich, dass es einige von diesen Mitgliedstaaten gab, die daran überhaupt nicht interessiert waren, Verhandlungen zu führen. Andere haben mitgezogen. Und da ich hier sehe, dass die Uhr auch schon weit gelaufen ist, komme ich jetzt nochmal zurück auf das Argument der neuen Weltordnung. Weil nämlich ex negativo diese Entwicklung auch meiner Ansicht nach zentral deutlich macht, warum das deutsche Kapital, das jahrzehntelang mit Russland gute Geschäfte gemacht hat, wesentlich umfangreichere übrigens als das amerikanische Kapital, diese Politik letzten Endes mit unterstützt. Ich habe früher in Vorträgen öfter mal gesagt, schauen wir in die statistischen Handbücher des Statistischen Bundesamtes, die Außenhandelsstatistik, da sieht man immer, dass der Handel der BRD mit den USA ungefähr 10-mal umfangreicher war als der mit Russland. Da haben sie also mit der Wurst nach der Speckseite geworfen sozusagen und sich den größeren Kuchen in den USA gesichert unter Verzicht auf den kleineren Kuchen. Das mag in der Umbruchsphase auch noch so gewesen sein. Inzwischen glaube ich aber, man muss die Sache insofern zuspitzen, dass man, und jetzt zitiere ich wieder Karl Liebknecht aus diesem Flugblatt von 1915, gleiche Brüder, gleiche Kappen, dass das deutsche Kapital, oder das EU-Kapital insofern, dass das EU-Kapital und das US-Kapital ein zentrales gemeinsames Interesse haben, nämlich den Weltmarkt für sich zu beherrschen und auszunutzen und diesen Weltmarkt zur Sphäre ihrer exklusiven Bereicherung zu machen. Wir müssen uns ja nur angucken, wie jetzt also nicht nur gegen Russland der Handel praktisch eingestellt worden ist, sondern auch gegen China Technologieboykotte durchgesetzt werden sollen und. Jeder kann das in den Zeitungen lesen, jeden Tag lesen. Da soll ein Monopol auf die Nutzung des Weltmarkts, man kann auch sagen ein Monopol auf Kapitalakkumulation weltweit, verteidigt werden, dass sich aufgrund insbesondere des Aufstiegs von China und Indien, so wie in den letzten 80 Jahren, seit 1945, nicht mehr aufrechterhalten lässt. Und um dieses Monopol und die daraus erwachsene privilegierte Stellung und die Möglichkeit natürlich auch Milliarden von Menschen in Unterdrückung und lebensfeindlichen Bedingungen zu halten. Um das alles zu bewahren, kämpft tatsächlich das deutsche und das amerikanische Kapital Seite an Seite und stehen ihre Regierungen eben auch Seite an Seite. Und insofern bleibt die Beobachtung von Liebknecht, dass der Hauptfeind im eigenen Land steht, nach wie vor aktuell. Denn schlicht und einfach die Gründe, aus denen unsere Herrschenden Gegensätze zu anderen Herrschenden in anderen Weltgegenden aufmachen, können nicht die unseren sein. Was die Herrschenden mit uns vorhaben, das wissen wir jeden Tag, das sehen wir jeden Tag. Das heißt, Liebknechts Appell, den Hauptfeind in der eigenen Bourgeoisie zu sehen, stand auch vor dem Hintergrund, dass der deutschen Reichsleitung 1914 etwas Ähnliches gelungen war wie heute dem Baerbock'schen Werteimperialismus, nämlich große Teile einer ursprünglich vom Krieg nicht begeisterten Bevölkerung, einer damals sozialdemokratisch stark beeinflussten Arbeiterklasse, mit dem Argument, es gelte die Knute der Kosakenhorden vom Vaterland abzuwenden, eben in die eigene Kriegsmobilisierung hat einbeziehen können. Das war eine Situation, die man mutatis mutandis mit der heutigen vergleichen kann. Und in dieser Situation haben wir meiner Ansicht nach auch heute die Aufgabe, den Leuten, wenn wir mit ihnen reden, ich bemühe mich, es in meiner journalistischen Tätigkeit zu tun, immer wieder zu sagen, Leute, euer Feind sitzt hier in Berlin, er sitzt in Washington, er sitzt in Brüssel, aber er sitzt nicht in Moskau. auch egal, was man über Moskaus Ambitionen im Einzelnen denkt, was man von denen hält, das ist eine Aufgabe der russischen Arbeiterklasse, der russischen Linken, da Stellung zu nehmen und ihren Einfluss geltend zu machen. Im Moment sieht man da allerdings in erster Linie fettesten Sozialpatriotismus im noskischen Stil, in der Gestalt von Gennadi Zyuganov und der Mehrheit seiner KPRF, aber das ist ein weites Feld, darauf kann man vielleicht in der Diskussion noch eingehen. Erstmal so viel, vielen Dank für Ihre und eure Aufmerksamkeit.
Ja, Reinhard, schönen Dank. Und jetzt gebe ich weiter an Stiller.
Ja, ich bedanke mich jetzt auch erstmal bei meinen Vorrednern und leite mein Referat, muss mal gucken, wie das passt. Mein Referat mit einem Prolog ein. Ist das hörbar alles? Ja, okay. Dem historischen Materialismus ist in den vergangenen zwei Tagen, so auch durch meine Mitreferenten, insbesondere Hans Bauer, mehr oder weniger umfangreich im Zusammenhang mit Russland, dem Ukraine-Krieg, der NATO, den USA, Deutschland und so weiter, die notwendige Referenz erwiesen worden. Ich kann also die historischen Komponenten als bekannt voraussetzen und formuliere meinen Beitrag als eine Verallgemeinerung zu den konkreten Inhalten der anderen Referate. Mein Beitrag wird sich zwischen den Positionen bewegen, zeitweise auf der einen, dann auf der anderen, will hinter diese Positionen verweisen und versucht, über diese hinauszublicken. Er bezeichnet das Fixierte und betont das Bewegliche. Mein Beitrag polemisiert für den Zweifel und sucht die Diskussion zwecks Klärung der Klärung. Er ist am Ende nicht weniger, aber auch nicht mehr, als ein aus meiner Sicht notwendiger Verweis auf unsere schärfste theoretische Waffe, den dialektischen und historischen Materialismus und seine Methodik, als eine in seiner Wechselwirkung notwendige Einheit. Die von Russland als spezielle militärische Operation bezeichnete oder, wie die bürgerliche und teilweise linke Politik und Öffentlichkeit formuliert, der russische Aggressionskrieg in der Ukraine, hat die Linke und vor allem in ihr die kommunistische Bewegung in eine tiefe Krise getrieben. Kaum ein Ereignis, abgesehen vom Sieg der Konterrevolution 1989-91, hat die kommunistische Bewegung in den letzten mehr als 30 Jahren so kalt erwischt wie der Einmarsch der russischen Truppen am 22. Februar 2022 in die Ukraine. Nicht, dass nicht lange vor diesem Datum immer wieder die Gefahr einer militärischen Konfrontation zwischen Russland und dem sogenannten Westen betont und die Eskalationsursachen konkret benannt worden wären. Zahllose Veröffentlichungen benannten klar und deutlich Ross und Reiter auf ihrem erneuten Ritt gen Osten. Nicht die kriegsfaktischen Realitäten und auch nicht die eskalierenden Ursachen der militärischen Konfrontation, die auch hier besteht weitestgehend Übereinstimmung unter Sozialisten und Kommunisten in ihren Anfängen und Steigerungen, und das meint zeitlich weit vor dem Casus Belli, bereits erkannt und benannt werden konnten, können erklären, warum die gesamte Bewegung, und zwar in ihrer noch bestehenden internationalen Gemeinsamkeit, von einer weiteren, tiefgreifenden Krise erfasst werden konnte. Alle ernstzunehmenden linken Organisationen, Medien und namhafte Persönlichkeiten haben sich beeilt, ihre Position zur speziellen militärischen Operation, alternativ zum russischen Angriffskrieg, der Öffentlichkeit mitzuteilen. Es ist gut möglich, dass ich Widerspruch provozieren werde mit meiner These. Im Wesentlichen ließe sich die aktuelle Auseinandersetzung innerhalb der Bewegung auf die logischen Gegensatzpaare reduzieren: imperialistischer oder nicht-imperialistischer Angriff, Angriff oder Verteidigung, Solidarität und Unterstützung mit oder Kritik und Kampf gegen Russland und NATO gleichermaßen. Und von nicht wenigen wird die Antwort auf die Frage, ist Russland ein imperialistisches Land, zum Lackmustest ideologischer Klarheit erhoben. Mir ist sehr wohl bewusst, dass die Knappheit meiner These einige, vielleicht sogar erhebliche Unterschiede in den jeweiligen Meinungsäußerungen unter den Tisch fallen lässt. Es kommt mir mit meiner Wortmeldung weniger darauf an, die jeweiligen Positionen in ihren offensichtlichen Gegensätzen, den allzu oft auffällig willkürlichen Faktensammlungen und den mitunter kreativ-kausalen Fixierungen vergleichend gegenüberzustellen oder im Detail einer Kritik zu unterziehen. Dazu wurden und werden zukünftig sicherlich weitere wichtige Arbeiten veröffentlicht. Und dennoch, so will mir scheinen, formulieren nur sehr wenige Kritiken ein grundsätzliches Problem. Ein Problem, welches die kommunistische Bewegung seit ihren Anfängen und so auch heute, so auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt begleitet. In diesem Zusammenhang sei mir gestattet, einen Hinweis von Lenin zu zitieren, mit dem ich auf dieses meiner Überzeugung nach auch aktuell virulente Problem hinweisen will. Das Zitat befindet sich im Werk Krieg und Revolution. Aber die Sache ist die, dass wir, um den gegenwärtigen Krieg zu verstehen, in erster Linie die Politik der europäischen Mächte als Ganzes betrachten müssen. Man darf keine Einzelbeispiele, keine Einzelfälle wählen, die stets leicht aus dem Zusammenhang der gesellschaftlichen Erscheinungen zu reißen sind und keinerlei Wert haben, weil man ebenso leicht ein entgegengesetztes Beispiel anführen kann. Nein, man muss die gesamte Politik des ganzen Systems der europäischen Staaten in ihren ökonomischen und politischen Wechselbeziehungen betrachten, um zu verstehen, auf welche Weise aus diesem System folgerichtig und unvermeidbar der gegenwärtige Krieg entstanden ist. Um also den Krieg alternativ die spezielle militärische Operation verstehen zu können, müssen wir nach Lenin die Politik aller beteiligten Mächte als Ganzes betrachten. Die Politik der USA, der Ukraine, jene von Russland, von England, die Politik Deutschlands, Frankreichs, Polens und so weiter und so fort. Eine sehr umfangreiche Arbeit, die da von Lenin gefordert wird. Aber es wird noch komplizierter. So schreibt Clausewitz. Um also das Maß der Mittel kennenzulernen, welches wir für den Krieg aufzubieten haben, müssen wir den politischen Zweck desselben unsererseits und von Seiten des Feindes bedenken. Wir müssen die Kräfte und Verhältnisse des feindlichen Staates und des unserigen. Wir müssen den Charakter seiner Regierung, seines Volkes, die Fähigkeiten beider und das alles wieder von unserer Seite. Wir müssen die politischen Verbindungen anderer Staaten und die Wirkungen, welche der Krieg darin hervorbringen kann, in Betrachtung ziehen. Aber die Untersuchung ist nicht nur umfangreich. Es drängen sich, vielleicht aber auch nur mir, die Fragen auf, auf welche Weise untersuchen wir im Zusammenhang mit dem militärischen Konflikt in der Ukraine die gesamte Politik des ganzen Systems, die ökonomischen und politischen Wechselbeziehungen? Wie verhindern wir ein aus dem Zusammenhang reißen? Und sind wir dazu derzeit überhaupt in der Lage, angesichts der Zersplitterung, der Desorientierung der Bewegung, der ideologischen Verhärtung aufgrund der eskalierenden Grabenkämpfe von sich feindlich gegenüberstehenden linken und kommunistischen Polen? Zudem, wer liest den Krieg und seine gesellschaftliche Wirklichkeit richtig? Und wie, auf welche Weise unterscheiden wir die richtige Widerspiegelung von einer falschen? Um nicht gleich am Anfang missverstanden zu werden, möchte ich betonen, dass ich weder vorhabe, noch im zeitlichen Rahmen dieses Referates leisten könnte, eine vollständige wissenschaftlich-methodisch einwandfreie Argumentation herzuleiten. Die von mir benannten oder herausgehobenen Aspekte beanspruchen keine Vollständigkeit, keine methodische Stringenz. All das ist meines Erachtens im Zusammenhang mit dem Imperialismus im Allgemeinen und dem Ukraine-Krieg im Besonderen von uns, von den marxistisch-leninistisch Gesinnten und geschulten Genossen und Genossinnen alsbald noch zu leisten. Ich kann hier nur einige Auffälligkeiten markieren in den Diskussionen um die richtige Interpretation der Erscheinungsformen des heutigen Russland im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, die meines Erachtens viel zu selten erkannt und somit eben keiner Kritik unterzogen werden. Lenin charakterisierte das am Ersten Weltkrieg beteiligte zaristische Russland als von England und vor allem von Frankreich wirtschaftlich und finanziell und damit politisch abhängiges Land. Und dennoch bezeichnete Lenin Russlands trotz seiner kapitalistisch-feudalen Verhältnisse als imperialistischen Räuber, der sich am Kampf um Kolonien und Einflusssphären direkt an diesem Raubkrieg beteiligt hatte. Legen wir unsere aktuellen Untersuchungen diese leninschen Erkenntnisse zugrunde, dürfte es heute bis zum äußersten entwickelten Stadium des Imperialismus nicht mehr um die Frage gehen, ob Russland das imperialistische Stadium erreicht hat oder nicht. Anhand der vor über 100 Jahren ausgearbeiteten Untersuchungen sollte diese Fragestellung entweder als geklärt oder aber als für die Klärung der konkreten Kriegsfrage als nicht relevant bezeichnet werden können. Denn die Ungeklärtheit dieser Frage einmal angenommen, welche Erkenntnisrelevanz würde zum Beispiel der Schluss oder das Urteil, Russland ist nicht imperialistisch, entwickeln können? Russland wäre dann immer noch kapitalistisch und verfügte heute weit mehr als vor 100 Jahren über militärische, ökonomische, politische und diplomatische Mittel, die schon damals von Lenin als imperialistische Potenziale charakterisiert worden waren. Die Einschätzung, wonach ausschließlich der Monopol- und finanzkapitalistische Entwicklungsgrad als Grundlage für die Bestimmung des imperialistischen oder nicht imperialistischen Charakters eines Landes zulässig sei, halte ich, mit Lenin im Rücken für falsch. Womit ich nicht die These aufstelle, Imperialismus ist auch ohne ökonomische Monopole und entwickeltes, das heißt zentralisiertes Finanzkapital möglich. Sicher, der von mir als mit Wahrscheinlichkeit behauptete russische Imperialismus sollte auch wissenschaftlich korrekt bewiesen werden. Aber wie bereits gesagt, diese Frage hat für mich bisher nicht die Relevanz entwickeln können, mit der sie in der Bewegung kursiert und bedauerlicherweise erhebliches Spaltungspotenzial entfalten konnte. Ich werde mit der Aussage, Russland ist ein kapitalistischer Staat, vermutlich keinen Widerspruch hervorrufen, gegebenenfalls aber mit dem Bestreiten, der mit der Konterrevolution sich durchgesetzt habende russische Kapitalismus sei ein Kapitalismus anderer oder neuerer Qualität. Der russische Kapitalismus ist ein allen anderen kapitalistischen Ländern im Wesen gleicher Kapitalismus. Das heißt, alle wesentlichen Elemente des Kapitalismus finden sich ebenso in Russland wieder und mit ihnen sämtliche wesentlichen Widersprüche, Tendenzen, Gesetzmäßigkeiten und so weiter. Wenn wir hierin übereinstimmen, sollte es auch möglich sein, Einheitlichkeit darüber zu erlangen, dass Russland allgemein gesetzmäßig und konkret geopolitisch eine Entwicklung vollziehen muss, sofern es die im Wesentlichen nicht bereits schon vollzogen hat, die zwangsläufig imperialistischen Charakter annehmen wird. Getreu der Gesetzmäßigkeit, dass bei Strafe seines eigenen Untergangs ein Kapitalist einen anderen totschlagen muss, nicht nur um bestehen, sondern um wachsen zu können. Um in diesem Sinne nicht selbst totgeschlagen zu werden, ist ein kapitalistisches Land zur forcierten Entwicklung, zu wachsender Stärke oder zur Gründung und oder Teilnahme an und in Bündnissen gezwungen. Für Russland bedeutet das konkret und seit mehr als 20 Jahren auf jede nur mögliche Weise seine monopolkapitalistische Entwicklung voranzutreiben. Im Stadium des Imperialismus gehört man entweder zu der Handvoll Räuber oder zu den in Abhängigkeitsverhältnisse gezwungenen oder zu den hauptsächlich zur Ausplünderung bestimmten Ländern. Für Russland geht es nicht erst mit dem Ukraine-Konflikt sozusagen um alles oder nichts, um seine weitere Existenz als gegenwärtiger oder zukünftiger imperialistischer Konkurrent oder seine weitere zunehmende direktere Bekämpfung durch die geballte NATO-Armada. Ich muss keine Untersuchung anstellen, um als gesicherte Erkenntnis vertreten zu können, dass Russland monopolkapitalistischer Entwicklungsstand relativ weit hinter dem US-amerikanischen, aber auch dem japanischen, deutschen, französischen und englischen zurücksteht. Auch wäre es wohl indiskutabel, die Aussage zu verlautbaren, Russland verfüge gegenwärtig über wesentliche imperialistische Machtmittel wie die Mitgliedschaft oder gar Führerschaft in einem aktiven Militärbündnis. Eine Landeswährung in Form eines Weltgeldes, Handels- und Finanzorganisationen vergleichbar WTO und Weltbank, ein weltweit verbreitetes Zahlungssystem à la SWIFT oder gar die Machtmittel, um eine supranationale Rechtsprechung behaupten, geschweige denn durchsetzen zu können. Aber fallen wir nicht weit hinter Lenins Untersuchungsmethoden zurück, wenn wir das Sein oder Nichtsein des russischen Imperialismus als in einem Vergleichen des amerikanischen, deutschen, japanischen und so weiter Imperialismus zu verwerfen oder zu bestätigen suchen? Bei der Untersuchung des Ganzen haben für mein Verständnis die meisten Verlautbarungen derer, die sich an und in der Diskussion positionieren, beteiligen, den Mangel, die in den jeweiligen Erscheinungen deutlich werdenden Widersprüche nicht als sich ergänzende, vorantreibende, mit der Tendenz des Umschlagens ineinander wirkende Gesetzmäßigkeiten zu erkennen. Es werden zwar, und hier wiederum allzu oft in willkürlicher Weise, Ursachen benannt, die zu diesen oder jenen Wirkungen geführt haben. In der Regel aber, um einen Zustand zu fixieren. Der Krieg ist ein Verteidigungskrieg. Der Krieg ist ein Angriffskrieg. Russland ist imperialistisch, Russland ist nicht imperialistisch. Wer so schlussfolgert, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit der materialistischen Dialektik nicht viel am Hut zu haben. Nichts offenbart das Idealistische eines Standpunktes deutlicher als Starrheit, Fixiertheit und Stillstand in den Widerspiegelungen der Wirklichkeit. Ein Krieg ist niemals entweder Angriff oder Verteidigung. Der Krieg ist Angriff und Verteidigung in einem. So ist ein sogenannter offensiver Verteidigungskrieg ein Krieg, in dem der Angriff vorherrscht, also das Mittel, und die Verteidigung den Zweck darstellt. Während des Krieges, bedingt durch die Handlungen des Gegners, aber auch um die Handlungen des Gegners zu beeinflussen, wird die Taktik beweglich die Formen wechseln müssen. Angriff, Verteidigung, Angriff und so weiter. Und auch hier wieder ganz dialektisch. Die Verteidigung muss und wird bei Zielsetzung des Siegens in den Angriff umschlagen und wiederum in die Verteidigung zurückfallen, wenn die Kräfte des Gegners zu stark sind oder die eigene Position es erzwingt. Wer hier tiefer einsteigen möchte, den verweise ich auf die hervorragende Ausarbeitung zur Dialektik von Krieg und Revolution von Pitt Simons, liegt da vorne. Wir machen es uns zu einfach mit der Untersuchung und unseren davon abgeleiteten Positionierungen. Davon haben mich viele Diskussionsbeiträge zu Russland und dem Ukraine-Krieg überzeugt. Oft stehen Schlussziehung und Urteil bereits am Beginn der Ausarbeitung. Alles Weitere dient in der Regel dann nur noch der Bestätigung des bereits in der Eingangsthese fixierten Urteils. Russland und der Krieg sind imperialistisch. Fakten, Daten, Beispiele. Russland und der Krieg sind nicht imperialistisch. Fakten, Daten, Beispiele. Der Westen, die NATO-Staaten und ihnen voran die USA werden zu absteigenden Mächten erklärt. Der Dollar verliert seine weltmarktbeherrschende Rolle. Die Multipolarität löst die Unipolarität ab und wiederum Fakten, Daten, Beispiele. Eine grundlegend stringent marxistisch-leninistische Untersuchung zu und um die Erscheinung des Krieges in der Ukraine findet sich nur ausnahmsweise in den zahlreichen jeweils Deutungshoheit und Wirklichkeitsrelevanz beanspruchenden Veröffentlichungen. Dialektische Analyse in der Form des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten und die sich notwendig anschließende Synthese des Absteigens vom Konkreten zum Allgemeinen, weitestgehende Fehlanzeige. Dem entgegen steht, keine ernstzunehmende linke Organisation, die nicht die Wissenschaftlichkeit betont, nur, dass damit ganz offensichtlich die mehr oder weniger plausible Aneinanderreihung von willkürlich ausgewählten Beispielen gemeint ist und weggelassen wird, was mit der eigenen These nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Die Zeit drängt, die Ereignisse überschlagen sich, die Bewegung braucht Antworten und wir müssen oder wollen sie liefern, am besten gestern, allerspätestens aber gleich morgen. Dazu noch einmal Lenin. Auf dem Gebiet der gesellschaftlichen Erscheinung gibt es kein Verfahren, das so verbreitet und so falsch ist, wie das Herausgreifen einzelner, unbedeutender Fakten, das Spiel mit den Beispielen. Einfach Beispiele sammeln, das kostet keinerlei Mühe. Aber es hat auch gar keinen oder nur rein negativen Wert, wenn es doch darauf allein ankommt, das sind die historisch konkreten Umstände der einzelnen Beispiele. Die Tatsachen in ihrer Gesamtheit, in ihrem Zusammenhang genommen, sind nicht nur von einer festen, sondern auch einer unbedingten Beweiskraft. Die kleinen Fakten sind, wenn sie außerhalb des Ganzen, außerhalb des Zusammenhangs genommen werden, wenn sie nur Bruchstücke und willkürlich gewählt sind, eben nur so eine Spielerei oder noch etwas Schlimmeres. Weder Lenin noch mein Referat behaupten, bei der Untersuchung keine empirischen oder erfahrungsgemäßen Daten, Erkenntnisse, Fakten anwenden zu müssen. Es sollte klar sein, dass es überhaupt ausgeschlossen wäre, irgendeine Verallgemeinerung formulieren zu wollen, ohne das Vorliegen einer bestimmten Menge herausgesonderter, aber eben noch begrenzter und vor allem noch unzureichend verstandener Fakten. Aber als Widerspiegelung der Prozesse der objektiven Realität verlangt die materialistische Dialektik das, wie Marx formuliert, die Dinge und ihre begrifflichen Abbilder wesentlich im Zusammenhang ihrer Verkettung, ihrer Bewegung, ihrem Entstehen und Vergehen aufgefasst und betrachtet werden müssen. Löst man sich im Prozess der Untersuchung von der Einheit von Theorie und Methodologie, kann man zwar zu einzelnen, auch richtigen Erkenntnissen kommen, eine richtige Erkenntnis des Zusammenhangs und des historischen Prozesses aber ist auf diese Weise ausgeschlossen. Es ist schwer, ja unmöglich zu verstehen, weshalb sich die eine oder andere Seite der Gesellschaft ändert, wenn man diese Seite außerhalb des Zusammenhangs mit dem Ganzen, nicht als Teil des Ganzen betrachtet. Hat man sie aber in ihren natürlichen oder gesellschaftlichen, gesetzmäßigen Zusammenhang mit dem Allgemeinen gebracht, kann das Einzelne seine rationelle Erklärung finden. Aktuell bestimmt die Uni bzw. Multipolarität bereits den Diskurs. Ebenso die These vom endgültigen Abstieg des sogenannten Westens und vor allem voran seiner Führungsmacht, die USA. Wir sind eingetreten, so die hoffnungsvollsten Stimmen, in den Imperialismus einer neuen Qualität. Ein an Beliebtheit an erster Stelle stehendes Beispiel ist das BIP. Mit ihm, so nicht wenige Autoren, lassen sich beweisen, dass der globale Süden und hier vor allem die BRICS-Staaten dem Westen dicht auf den scheinbar fliehenden Fersen ist. Im Ländervergleich hat dann das chinesische BIP das der USA entweder bereits überholt, mindestens aber gleichgezogen. Es werden geografische und demografische Daten neben Zahlen über Außen- und Binnenhandel gestellt, die Produktivkraft entwickelt, der Kapital im und Export verglichen, die technische Entwicklung und die militärische Stärke untersucht. Multipolarität ist der neue, zukunftsweisende Begriff. Und Russland wird zum wichtigsten militärischen Vorkämpfer der neuen Weltordnung erhoben. Russland selbst beschreibt seine konkreten Kriegsziele, die Ziele seiner speziellen militärischen Sonderoperation als Demilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine. Die Ziele seiner Außenpolitik bezeichnet Russland als Kampf gegen Unipolarität und westliche Vorherrschaft. Damit scheint Russland den Nerv der Zeit getroffen zu haben. Ein antifaschistischer Befreiungskampf für die gerechtere multipolare Weltordnung. Wer hier noch zögert, diesem Kampf im Allgemeinen und Russland im Besonderen seine Solidarität zu offerieren, der hat im besten Fall keine Ahnung vom Klassenkampf. Im schlechtesten Fall ist er ein Apologet der westlichen und NATO-Politik. Auf der anderen linken Seite, dem selbsternannten sogenannten revolutionären Pol mit der KKE an der Spitze, werden alle Länder, ob Burkina Faso, Mali, El Salvador oder die USA, Serbien, Deutschland und selbstverständlich auch Russland, als imperialistische Akteure im Kampf um die Beute dargestellt. Dabei ist eben nicht nur El Salvador von den USA abhängig, sondern auch wechselseitig die USA von selbst noch dem kleinsten Staatengebilde. Mit dieser Interdependenztheorie erklärt die KKE die heutige Welt in Form einer imperialistischen Pyramide und das Ganze dann als wissenschaftliche Fortführung der leninschen Imperialismustheorie. Wir untersuchen Quantitatives und formulieren Qualitatives. Je mehr Zahlen und Beispiele, desto plausibler und überzeugender. Die Länder des globalen Südens werden in Zahlen aufgeschlüsselt, denen des Westens gegenübergestellt. Das Ergebnis ist nicht zu bestreiten. Der Süden wächst, der Westen schwindet. Multipolarität versus Unipolarität, die Aggressivität des Westens beweist die Richtigkeit der Analyse. Theorie und Praxis haben sich innerhalb der kommunistischen Bewegung weit auseinander bewegt. Theorie ist Gleichsetzung mit den Klassikerwerken, die wissenschaftliche Untersuchung der Wirklichkeit fast ausschließlich Aufgabe der Empirie und ein irgendwie Zusammenstellen dieser Beispiele. Wer erinnert sich heute noch an die Erkenntnis von Marx? Wissenschaftliche Wahrheit ist immer paradox vom Standpunkt der alltäglichen Erfahrung, die nur täuschenden Schein der Dinge wahrnimmt. Wer sich dessen besinnt, der kann auch wissen, und dass es zwar in jeder Erscheinung eine unendliche Menge von falschen und halbwahren Meinungen und Standpunkten geben kann, aber immer nur eine richtige Lösung. Aber ohne die Gegenüberstellung des Wesentlichen und des Unwesentlichen, des Notwendigen und des Zufälligen, kann man keine Gesetzmäßigkeiten in der Entwicklung finden. Eine Wissenschaftlichkeit wird auf diesem Wege unmöglich. Jede wissenschaftliche Erkenntnis wird gerade dadurch charakterisiert, dass sie die Gesetze der Erscheinungen erklärt und es so ermöglicht, den Ablauf dieser oder jener Prozesse vorherzusehen und auf ihn einzuwirken. Als Referent bin ich angekündigt als ein Unterstützer der kommunistischen Organisation, einer programmatischen Klärungsorganisation. Die K.O. hatte und hat die Klärung der Kriegs- und Imperialismusfrage auf ihre Organisationsfahne geschrieben und ist daran sprichwörtlich in zwei Teile zu brauchen. Aber, und das herauszuheben ist mir äußerst wichtig, die K.O. ist nicht zerbrochen, hat sich nicht zerlegt in zwei Organisationen aufgrund unüberbrückbarer politischer Gegensätze. Die K.O. ist auch nicht an dringender, notwendiger Klärungsaufgabe zur Imperialismus- und Kriegsfrage gescheitert. Die Spaltung der K.O. ist, meinem Verstehen nach, Widerspiegelung der Krise, der Bewegung als Ausdruck mangelhafter Durchdringung und damit fehlender Einheit von Materialismus, Dialektik und Methode. Diese Erkenntnis vorausgesetzt kann sich die K.O., der bolschewistische Teil der K.O., und somit auch die Hauptfeindkonferenz zum wichtigen Impulsgeber in der Bewegung entwickeln. Dass das möglich ist, davon bin ich überzeugt. Zum Abschluss ein Vorschlag. Denken wir zukünftig zwei Erkenntnisse von Karl Marx als notwendig zusammengehörend. Erstens, zur Wahrheit gehört nicht nur das Resultat, sondern auch der Weg. Die Untersuchung der Wahrheit muss selbst wahr sein. Die wahre Untersuchung ist die entfaltete Wahrheit, deren auseinandergestreuten Glieder sich im Resultat zusammenfassen. Zweitens, Proletarier aller Länder, vereinigt euch.